Wir haben heute Abend zum Abschluss noch zwei Gedanken, die das Neue Testament zu diesem Thema uns vorstellt. Und einer, der erste, ist viermal praktisch identisch uns aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist, dass diese alten Sprachen, im Hebräischen zum Beispiel, fehlt das Wort sehr als Verstärkung grundsätzlich. Eine Sache ist entweder gut oder sie ist schlecht. Und wenn sie besonders gut ist, dann ist sie gut. Wir stoßen immer wieder mal auf solche scheinbaren sprachlichen Besonderheiten oder Schreibfehler, dass sich was verdoppelt. Und das hat mit diesem Lebensverständnis dieses alten Volkes zu tun. Und das setzt sich im Neuen Testament fort, auch wenn es im Griechischen aufgeschrieben ist, ist es ja praktisch aramäisch oder teilweise hebräisch gesagt worden. Also hat Jesus so gelehrt, nicht griechisch. Sondern als Jude hat er natürlich seine Nationalsprache benutzt. Da heißt es, jede Sache wird bestätigt durch zwei oder drei Zeugen. Wir selber sollten glaubwürdig sein. Wenn uns etwas gesagt wird oder wenn wir etwas von uns geben, dann sollte das einmal reichen. Aber zur Bekräftigung ist die Verdoppelung dann auch ausreichend. Und ich sage das auch mal ganz praktisch, auch das sollte uns zum Beispiel in der Kindererziehung leiten. Wenn jemand beim zweiten Mal nicht hört, müssen wir nicht damit rechnen, dass er beim 20. oder gar 200. Mal noch hört. Und dann muss man einfach andere Seiten aufziehen, hätte mein Vater gesagt. Also anders reagieren, als das immer wie so ein Papagei neu zu plappern. Und auch unser Gebetsleben darf so sein. Ich muss nicht immer und immer wieder dasselbe beten. Manche Leute denken, wir hatten das ja heute Vormittag, wenn Jesus sagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, dann also kurze Gebete. Aber zur Sicherheit wiederhole ich das am besten Jahr für Jahr, jeden Tag. Man hört immer wieder, Leute haben jahrelang für jemanden gebetet. Eigentlich sind das nicht Gebete im Glauben. Das ist höchstens ein Beten gegen den Willen Gottes, unter seiner Zulassung, um etwas zu kriegen, was nicht zwingend seine Verheißung ist. Ansonsten bitte ich einmal, ich bitte vielleicht auch ein zweites Mal, und dann weiß ich entweder, dass Gott das gibt, oder er sagt jetzt nicht, oder er sagt nein. Das lesen wir zum Beispiel bei Paulus, als er diese Schwäche beschreibt, bei den Galatern, für diese Sache betete ich zweimal zum Herrn. Er aber sagte mir, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich stimme nicht, Galatas ist 2. Korintherbrief, Kapitel 11, ich glaube 11. Also, manche denken, ein ordentliches Gebetsleben ist eben, dass wir immer und immer wieder dasselbe beten. Das ist nicht so. Das ermüdet, also das ist dann kein Wunder, dass Leute nicht gerne beten. Und es wird aus meiner Sicht auch falsch gelehrt, dass man Leute ermutigt, nur wie so eine Mühle immer dasselbe zu drehen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wie oft klopft man an? Einmal, wenn man denkt, er hat es nicht gehört, zweimal. Aber 20 Mal anklopfen machen wir schon nicht. Da wissen wir also, entweder will derjenige nicht oder er ist vielleicht nicht da. Da diese zweite Möglichkeit bei Gott ausscheidet, der ist ja nicht gerade mal unterwegs oder hat sich verkrümelt, können wir davon ausgehen, wenn wir zweimal anklopfen, dass wir es entweder haben, wir glauben es nur noch nicht, oder dass es im Moment nicht dran ist. Deswegen wird uns gesagt, eure Rede sei ja, ja, oder nein, nein. Alles, was mehr ist als das, ist aus dem Bösen. Und da sind wir nicht nur bei der Erziehung, sondern auch bei der Beziehung. Viele Nerverei unter Eheleuten kommt daraus, dass man dem anderen tausendmal mit derselben Sache in den Ohren liegt. Und es ist klug, das zur Kenntnis zu nehmen. Entweder nimmt es der andere ernst und dann weiß er spätestens beim zweiten Mal, dann kann ich eigentlich aufhören zu nerven. Oder er nimmt es nicht ernst und dann brauche ich das auf diese Weise auch nicht zum 20. Mal versuchen. Dann bin ich nämlich nah am Nörgeln. Was das auslöst, das kann man in den Sprüchen lesen. Echt, das ist eine Methode, um eine Beziehung zu zerrücken, wenn wir immer und immer wieder nerven. Und deswegen bitte ich darum, dass wir das für uns ernst nehmen. Das Wort muss wieder ein Gewicht kriegen. Dass wir nicht ewig dasselbe säuseln. Dann ist es besser, wir schweigen. Und diese Inflation des Wortes schwächt seine Wirkung nur ab. Lieber wenig und mit Würze als viel und es ist ein undefinierbarer Brei, von dem man sich dann innerlich abwendet. Wenn Gott dann aber eine Sache nicht nur zweimal sagt, und es gibt ein paar Dinge in der Bibel, die sind mehr als zweimal gesagt, dann ist es oberwichtig. Und das heutige ist eben viermal gesagt. Zuerst 1. Korinther 16. Vers 8 und 9. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Jetzt haben wir Pfingsten gehabt. Das heißt, jetzt wäre weitergezogen. Schlüsselwort in diesem Vers ist was? Das 1. Korinther 16, Vers 9. Eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet. Was bedeutet das? Was für eine Tür? Haben die gerade die Stadttore ausgehängt oder ist die Gemeindetür gemeint? Richtig. Es geht um die Tür des Evangeliums. Und zwar um die, wenn man so will, die Tür der Mission. Wir lesen denselben Ausdruck im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12. Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil und so weiter. Zweiten Korintherbrief, also nur zwei Seiten weiter, Kapitel 2, Vers 12. Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam, und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist. Weil. Was heißt das?
Wenn es dann Startschluss ist, wenn nicht mehr also ist es offen und wenn er das nicht nutzt und ruht und Pause macht und sagt, ach, ich habe noch ein bisschen oder sowas, dann.
Wenn er keine Ruhe hat, dann ist er unruhig, das stimmt das nicht.
Stimmt das nicht? Ja, ist, ja. Bitte? Eine Tür ist eben keine eingerissene Mauer. Die geht wieder zu. Und das ist ein interessanter und ein entscheidender Gedanke. Paulus bleibt trotzdem nicht dort, obwohl wie in Ephesus in Troas sich ebenfalls eine Tür auftut und er nutzt diese nicht, weil bitte? Weil er die Gemeinschaft des, ich sag mal, diese Dienstgemeinschaft nicht hat. Es muss abgesprochen gewesen sein, dass sie sich dort treffen. Und er merkt auch, es ist die Zeit Gottes. Und trotzdem ist es verhindert, das Evangelium zu verkündigen, weil er innerlich nicht zur Ruhe kommt. Es fehlen ihm die Brüder, die mit ihm im Gespann dienen. Dritte Stelle. Kolosser 4, Vers 3. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Vierte Stelle. Das Buch der Offenbarung, Kapitel 3. Ab Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, welcher öffnet und niemand wird schließen und schließt, und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Punkt. Vier Stellen, wo von der geöffneten Tür die Rede ist, und zwar einer geöffneten Tür, die Gott öffnet oder Gott öffnen muss. Das hat was mit unserer Berufung zu tun oder mit unserem Dienst. Wir sind über diesen Verästelungen heute Vormittag nicht zu einem wichtigen Punkt gekommen im Johannesevangelium Kapitel 10, wo Jesus sagt, dass er die Tür ist und später, dass er auch der Hirte ist und dass das Kennzeichen des Hirten das ist, dass er sein Leben lässt für die Schafe. Das ist nämlich die Qualifikation für eine Berufung. Wenn wir hier in solchen Seelsorgeseminar darüber reden oder davon hören, was Gott an uns tun will, dann darf nicht ungesagt bleiben, dass das Ziel des Wirkens Gottes nicht auf uns fokussiert bleibt, sondern das Ziel seines Wirkens ist Mittel zu einem Zweck, und zwar zu welchem? Richtig, dass wir befähigt werden, mittels des Glaubens das Werk Gottes zu tun, das Evangelium weiterzutreiben. Es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, wenn man sagt, ich gehe in so eine Konferenz oder ich suche die Hilfe anderer Gläubigen, damit es mir besser geht. Das mag durchaus der erste Gedanke sein. Aber Gott wird dann zu dir reden und sagen, es soll dir besser gehen, dass du meine Tugenden verkündigst, dass du meine Werke preist und dass du sie tust. Und dass du das Evangelium weiter verkündigst bis an die Enden der Erde. Das ist das Ziel des Handelns Gottes an uns. Wir dienen einander nicht zum Selbstzweck und er dient uns nicht, damit wir es dann verlumpern und für uns selber verbrauchen. Jakobusbrief Kapitel 3 sagt das ganz deutlich. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet und das Erbetene in euren Lüsten vergeudet. Es gibt eine Ursache, warum Menschen, die durchaus beten und auch, ich sag mal, aufrichtig beten, trotzdem nichts kriegen. Sie beten sogar ohne zu zweifeln. Aber Gott versagt es ihnen, weil sie immer noch in dieser Herzenshaltung stecken. Alles, was kommt, gehört ihnen. Aber alles, was Gott schenkt, ist geliehen, ist uns anvertraut als Verwaltern. Schließlich unsere Kinder. Die gehören uns nicht, sind nicht unsere Kinder. Er hat das Leben gegeben, auf ihn zu haben wir sie zu erziehen und er hat ein Recht daran, über ihr Leben zu verfügen. Sei das kurz oder lang, sei das erfüllt oder ruhig, das haben wir als Eltern nicht abschließend in der Hand. Wir haben einen Auftrag an ihn, nämlich sie in der Furcht und Ermahnung des Herrn oder zum Herrn hin zu erziehen. Wir haben eine Aufgabe, ihnen das ganze Wort Gottes einzuschärfen, so heißt es im zweiten Buch Mose. Wenn du auf dem Feld bist oder zu Hause oder unterwegs, dann schärfe deinen Kindern meine Worte ein. Das ist die vornehmste Aufgabe der Eltern, nicht, dass sie eine gute Schulbildung und vielleicht einen edlen Beruf kriegen, das ist auch nicht schlecht, aber das Wichtigste ist, dass unsere Kinder unterwiesen werden in dem ganzen Wort und Willen Gottes. Wie sie damit umgehen, ist dann schon wieder sehr stark auch ihre Verantwortung. Aber wenn denn das Wort Gottes ein lebendiges Wort ist und wenn es die Kraft hat, Felsen zu zerschmettern, dann dürfen wir doch damit rechnen, dass Gottes, der es ausgesendet hat, es zu seiner Zeit ausrichten lässt, wozu er es gesandt hat. Nämlich nicht nur zur Rettung unserer Kinder, sondern zu ihrer Dienstbefähigung. Und dasselbe will Gott natürlich zuerst an uns tun. Dass wir zum Dienst befähigt werden. Und ein besonderer Dienst, es ist nicht der einzige, das sage ich gleich von vornherein, nicht der einzige Dienst ist der Dienst der Verkündigung. Aber dieser Dienst speziell, vielleicht der vornehmste Dienst der Gemeinde, ist auf die geöffneten Türen Gottes angewiesen. Ich bin das nicht speziell gelehrt worden, ich habe das irgendwo entdeckt oder irgendwann entdeckt, dass ich gar nicht anders kann, als nach diesen geöffneten Türen Gottes Ausschau zu halten. Ich kann mich sonst wirklich abstrampeln bis zur Erschöpfung und ich werde kein Ergebnis kriegen, wenn Gott mir nicht Türen auftut, um das Evangelium wirksam werden zu lassen. Und das ist sowohl ein souveränes Handeln Gottes, als auch ein Gebetsanliegen. Wie vieles in seinem Reich. Das hat immer diese zwei Seiten, diesen Dualismus. Sein Handeln und unser Beitrag. Und man kann nicht sagen, ja, Erweckung hängt davon ab, wie viel wir beten. Und wir können nicht sagen, Erweckung hängt davon ab, wie Gott souverän handelt. Es hängt von beiden ab. Dass wir beten, dass er handelt. Natürlich. Und deswegen haben wir diese geöffnete Tür in diesen beiden Aspekten. Einmal, dass der Apostel beobachtet und zum anderen, dass er dafür betet und auch andere Gläubige dazu auffordert zu beten, dass Gott eine geöffnete Tür für das Wort gibt. Das Wichtige für diesen evangelistischen Dienst, und darin unterscheidet er sich wirklich von zum Beispiel einem prophetischen Dienst. Ein Prophet hat das Wort Gottes zu bezeugen, ob das den Leuten passt oder nicht. Wenn Gott den sendet, dann muss er gehen. Und manches Mal redet er gegen geschlossene Türen. Insofern war das der Thesenanschlag Martin Luthers ein prophetischer Dienst an einer geschlossenen Kirchentür. Und das hatte mehr Symbolik, als ihm wahrscheinlich zu der Zeit bewusst war, denn es wird ja immer gesagt, er wollte die Kirche reformieren, nur die Kirche war geschlossen. Und er hat es mit einer Symbolhandlung besiegelt, ohne dass ihm das wahrscheinlich aufgegangen ist. Ja? Es war ein prophetisches Wort an die damalige Kirche. Gegen eine geschlossene Tür. Und es kam nicht zur Reformation, sondern zur Abspaltung. Das, was bis auf den heutigen Tag die katholische Kirche den Protestanten nicht vergibt. Deswegen rechnen sie es auch nicht als Kirche, sondern nur als, naja, so ein bisschen größere Sekte. Die Tür war geschlossen und, das kann man mit Fug und Recht sagen, doch hat Luther damals einen prophetischen Dienst ausgerichtet. Und ein Teil, ein Überrest, würde man mit alttestamentlicher Sprache sagen, ist umgekehrt. Hat sich auf dieses Wort Gottes eingelassen. Anderer Teil hat die Tür verschlossen gelassen. Das war kein missionarischer Dienst. Kein apostolischer, kein evangelistischer Dienst. Der wäre auf offene Türen angewiesen. Fällt mir auch wieder mal bloß jemand ein, der ähnlich große Bedeutung hat. Reinhard Bonnke ist kein Prophet. Ganz eindeutig, der mag hin und wieder einen prophetischen Dienst haben. Aber zuerst ist er ein Evangelist. Er hatte ein prophetisches Wort, nämlich den ganzen Kontinent Afrika zu erreichen. Und ihn hat dieses Wort erreicht in Südafrika, ich glaube im damaligen Lesotho, also in diesem kleinen Bantu-Land. Und nach ist er nach Norden gegangen, inzwischen hier und da mal auch auf der ganzen Welt. Und er hat das zur Devise ausgegeben, ich glaube bis zum Jahr 2000 sollte ein bluterkauftes Afrika vor Gott stehen. Tja, die ersten Jahrzehnte gingen gut. Das waren christlich vorgeprägte Länder und es war im schlimmsten Fall der alte Animismus des Heidentums, Zentralafrika zum Beispiel. Und auf jeder dieser großen Veranstaltungen, dieser missionarischen Veranstaltungen, kommen nicht nur Tausende zum Glauben und werden Hunderte geheilt, sondern werfen Zehntausende ihre Fetische weg und die werden öffentlich verbrannt, werden die frei von ihren Gebundenheiten. Mit dieser Dynamik, wie das losging, hat man gedacht, naja, bis 2000 wird es vielleicht knapp, auch 2005 ist er dann bestimmt oben in Libyen angelangt. Boah, ist nicht. Der islamische Gürtel widersteht ihm. Wenn man mal diese Landkarten anguckt, wo er diese großen Veranstaltungen hat und predigt, da sieht man, dass er sich in Nigeria regelrecht festgefahren hat. Südnigeria. Die letzte Stadt, die er erreicht hatte, war Kano. Und da waren in dem Zusammenhang ganz große Ausschreitungen und diese Evangelisation hat eine Christenverfolgung ausgelöst. Und ich sage, das ist logisch. Denn er ist als Missionar auf die geöffnete Tür angewiesen. Und er kann dort nicht, wie ein Prophet, einfach sagen, so im Namen des Herrn, hier pflanze ich das Banner hin und ab jetzt bezeugen wir Jesus Christus und jeder kann von mir zum Fluss gehen. Dort ist die Tür nicht offen oder noch nicht offen. Und vielleicht wird sie auch nie offen. Denn Jesus gibt für den missionarischen Dienst ganz andere Direktiven aus. Als er seine Jünger das erste Mal missionarisch aussendet, was sagt er da? Ja, und noch? Ja.
Also wenn sie in die Städte reinkommen, sollen sie sich einen Ort suchen, irgendwo wo sie bleiben können. Und wenn da die Türen verschlossen sind, sollen sie weitergehen. Also
Richtig. Beide anderen Dinge stimmen, nichts mitnehmen. Umsonst haben sie empfangen, umsonst soll sie gehen, immer zu zweit. Also mindestens Gemeinschaft. Und dann sollen sie prüfen, ob an einem Ort die Türen offen sind quasi. Und verschließt dieser Ort sich, dann müssen sie nicht eine Missions- oder Gebets- oder Fürbitte-Kampagne starten oder große Zeichen und Wunder erstmal tun, sondern dann sollen sie weiterziehen und dieser Ort bleibt zurück. Und er sagt, was entscheidend ist. Es wird Sodom und Gomorra am Gericht erträglicher gehen als diesen Ort. Und wisst ihr, deswegen ist die Bitte für eine geöffnete Tür nicht eine Frage des Erfolgs für den Missionar, sondern der Abwendung des Gerichtes von einer bestimmten Region oder Stadt. Versteht ihr? Na, zumindest hat er das Prinzip von Mission nicht verstanden. Eben. Und deswegen wird das mit Recht von der evangelikalen Bewegung hinterfragt, diese Gebietsfreibetungen oder sowas, also diese Dämonenaustreibung über Regionen.
Aber ist das, wenn ich so nach 5, 6, 7 Jahre irgendwo dort vielleicht eine Krankenstation oder sowas aufbaut und den Menschen dort zu begegnen, um ihnen zu helfen, und es tut sich aber diese ganzen vielen Jahre überhaupt nichts. Also es kommt nicht eine Familie zum Glauben, sondern also dieses medizinische Hilfsangebot wird natürlich gerne angenommen. Das
ja
auch, dass die da viele Jahre sind, dann dauert das 10 Jahre,
bis die erste Hausfrage steht. Richtig. Kann man nicht pauschal sagen. Hier hat es über 15 Jahre gedauert, bis eine Gemeinde entstanden ist. Das kann man nicht pauschal sagen. Das ist von zu vielen Faktoren abhängig. Das, die erste Frage ist, hat Gott denjenigen hingesandt? Hat er ihn als Missionar gesandt? Das ist wirklich eine Frage. Ja, oder hat jemand dort in Zeugendienst oder einen Hilfsdienst und so weiter. Oder im prophetischen Dienst vielleicht für die Gemeinde. Auch das kann ja sein. Ein Prophet wird wohin gesandt, um dort ein Zeugnis zu sein oder auszurichten. Da müsste man nämlich sagen, war denn Jeremia am richtigen Platz? Zeit seines Lebens in Jerusalem, in einer immer widerspenstigeren Stadt. Hat er wirklich den Willen Gottes getan? Gott hatte ihn zu der Zeit in diese Situation gestellt, um bis zum Schluss Zeuge zu sein gegen die Widerspenstigkeit seines Volkes. Und deswegen kann man das nie aus der vordergründigen Betrachtung sehen, sondern da muss ich mich wirklich beschäftigen und untersuchen und Gott fragen, wie sind die Zusammenhänge wirklich? Da, denke ich, wird uns der Augenschein manches Mal in die Irre führen. Und deswegen lehre ich ja hier auch die biblischen Prinzipien. Ja, und wenn ich beim Lehren bin, dann gilt für den Lehrer zum Beispiel, predige das Wort, halte darauf zu gelegener und ungelegener Zeit. Ich kann als Lehrer nicht sagen, okay, das wollen Sie nicht hören, na gut, predige ich mal was anderes. Das geht nicht. Aber als Evangelist muss ich sagen, gut, Sie wollen das Wort nicht hören, nicht, dann predige ich was anderes und dann predige ich. Woanders. Das ist richtig. Ein Lehrer kann das nicht. Ja, wenn Gott jemanden mit einem Lehrdienst gesetzt hat, dann hat er das Wort in gerade Richtung zu schneiden, auszuteilen, ob das gehört werden will oder nicht. Ist aber einer in einem missionarischen Dienst oder hat eine Gemeinde eine missionarische Berufung, dann ist sie angewiesen auf die geöffnete Tür Gottes. Ja? Das ist so, ja. Und also ich sag mal, wenn das Reinhard Bonnke betrifft. Deswegen ist das, ich sage mal, deswegen halte ich Bonnke für einen sehr antiken Mann, weil er in jedem Ort, wo er solche Evangelisationen hält, vorneweg also in der Regel einjährige Vorarbeit hat unter den Gemeinden und nur dorthin geht, wo die Gemeinden einmütig sind und nicht einer versucht, den anderen zu dominieren oder man solche Verhältnisse hat, wo man sagt, nee, mit denen, also wenn die mitmachen, dann beteiligen wir uns nicht oder solche Dinge. Insofern achtet er auf geöffnete Türen und insofern erlebe ich ihn als wirklich integer. Nach den Prinzipien der Mission verhält er sich mit seinem Werk richtig. Er mag andere Anfragen haben, aber als Missionswerk achtet er auf diese von Gott geöffneten Türen. Und tut das Werk eines Evangelisten, nämlich predigen, Menschen zu Jesus führen und sie an die Heimatgemeinden verweisen. Dort brauchen sie Unterweisung, Schutz, pastoralen Dienst, Seelsorge, Begleitung, Unterweisung im Glauben. Das ist normalerweise nicht Evangelistenarbeit, nicht primär. Das gehört auch mit zum apostolischen Dienst. Denn Missionar, das ist ja dasselbe Wort wie Apostel, Gesandter. Ich sag mal, einer, der eine Region, der auf eine Region den Anspruch Gottes legt oder neu legt, das kann durchaus heißen, dass er für eine Zeit in dieser Region bleibt. Paulus hat mehrmals mehrjährige Aufenthalte gehabt in Städten, gerade zum Beispiel in Ephesus. Und trotzdem war das primär ein missionarischer Dienst. Ja, er war dort, solange die Tür offen war. Dann war das nicht mehr seins. Dann wusste er, seins geht woanders weiter. Aber, wie gesagt, die zweite Text, den wir hatten, sagt uns, dass wir da nicht sklavisch oder zwanghaft an solche geöffneten Türen gefesselt werden, sondern es gehört dazu zum Beispiel eben die Gemeinschaft, um dort wirken zu können, und zwar effektiv wirken zu können. Und er sieht, Titus ist nicht da und hat keine Ruhe und verlässt die Stadt Rom, obwohl eine geöffnete Tür war.
Ich meine, Jesus selbst hat es ja auch noch nicht mal gemacht, ne? Dass er irgendwie an einem Ort unbedingt geblieben ist, sondern wenn er gemerkt hat, da und dann entspannt er oder er verließ die Räume, oder er ging hin und zu beten und kehrte erstmal nicht zurück und dann erst wieder später und so. Das ist ja eigentlich
Das hat was mit der Souveränität Gottes zu tun. Die Unverfügbarkeit. Und man möchte ja gerne Leute festnageln. Also da gibt es einen gesegneten Mann Gottes und man hört ihn in der Gemeinde und lädt ihn wieder ein. Okay. Und dann möchte man am liebsten eine Institution draus machen. Da kommt er zweimal im Jahr. Ja, und dann nach dem dritten Jahr schlaft das ab. Warum? Weil da die Tür nicht mehr nötig ist, weil der Dienst dieses Mannes dort ausgerichtet ist und Gott hat woanders eine Tür aufgetan. Und da gibt es dann manchmal merkwürdige Abhängigkeiten. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn ich in den Dienst eines anderen trete, ja, so wie das vor Jahren hier gewesen ist. In Pommern gab es zunächst einen Reisesekretär, also der sich um die Suchtkranken gekümmert hat, in einer diakonisch-missionarischen Arbeit, einen wirklich missionarischen Dienst. Als die Arbeit gewachsen war, wurde ein zweiter Mitarbeiter dazu gerufen und deren Arbeitsfeld wurde geteilt. Dann ein dritter, dann hat jeder wieder einen Teil seines Gebietes aufgegeben, das war dann lange Zeit so. Und dann innerhalb von einem guten Jahr noch drei Mitarbeiter, davon war ich einer. Und es wurde jedes Gebiet dieser drei vorherigen Mitarbeiter jeweils einmal halbiert. Und ich habe die südlichste Ecke Pommers gekriegt und bin in ein an manchen Stellen vorbereitetes Werk getreten. Das war hier im Raum Penkun, das war ganz in der Nähe, hinter Löcknitz in Burg und das war als drittes in Eggesin, da wo eines unserer Häuser heute ist. An anderen Stellen hatte dieser Vorgänger etwas versucht, unter anderem Garz, aber das war dann auch nicht zu schaffen und das ist erst wirklich unter meiner Verantwortung entstanden. Das Besondere war, in einen Dienst hineinzutreten. Und da ist nicht das Gleiche für jeden passend. Einen dieser Standorte, zum Beispiel Bug, habe ich nach allerkürzester Zeit aufgegeben. Ich habe das mit ihm abgesprochen, das gehörte sich auch so, dass für die Übergangszeit solche Dinge abgestimmt wurden. Und er hat gesagt, du hast recht. Dort ist die Tür fürs Evangelium schon wieder zu. Ich bin nur deswegen dahin gefahren, weil die Kollekte richtig groß war. Ja, man darf das nicht verachten. Eine Missionskollekte ist nämlich wirklich eine wichtige Geschichte, weil Gott tatsächlich nur Werk tun kann, in dem Maß, wie ihm Menschen ihr es zur Verfügung stellen können. Die Möglichkeiten des Satans sind materiell gesehen fast unbegrenzt. Er ist der Fürst des Kosmos. Die Möglichkeiten Gottes sind begrenzt durch die Anzahl der Heiligen. Wir lesen das nämlich mal im Alten Testament, dies, als das Heiligtum hergestellt wurde, wurde nach der Zahl des Gottesvolkes an einem bestimmten Stichtag von alle, die 20 Jahre und darüber waren, ein bestimmter Betrag erhoben und das gab, ich sag mal, das ergab das Budget Gottes. Für uns bedeutet das, die Menge der hingegebenen Gläubigen, das meine ich mit Heiligen, die Menge derer, die wirklich ihr Leben Jesus zur Verfügung gestellt haben. Nicht bloß plakativ oder per Taufschein oder per einmaliger Lebensübergabe und sagt, na gut, jetzt habe ich einen Fahrschein im Himmel, rückt mir nicht zu nah und vor allem über mein Geld bestimme ich selber. Also nur die Anzahl der hingegebenen Menschen entscheidet über die praktischen Möglichkeiten Gottes zur Evangeliumsverkündigung. Und ich weiß das. Also ich bin viele Jahre Finanzer in dem Verein und ich schätze das über die Maßen, wenn diese Arbeit dadurch gesegnet und geheiligt wird, wenn Menschen ihren Zehnten da hineingeben. Weil das ist eine andere Qualität von Geld. Wirklich.
Ja. Aber ich verstehe dann den Zusammenhang nicht mit der geschlossenen Tür. Wenn jetzt da, also er geht da hin, aber eigentlich ist die Tür geschlossen.
Ja, für das Evangelium. Aber das hatte eine Geschichte in dieser Gemeinde. In dieser Gemeinde, in der einige Jahre die Tür offen war, war eine Erweckung gewesen, die dadurch gestoppt wurde, dass die Gläubigen sich untereinander bekämpft haben. Jeder wollte der Größte sein. Und um einander zu beeindrucken, haben sie die Kollekte in die Höhe getrieben. Die Kollekte in die Höhe getrieben, genau. Und das ist für einen bestimmten Zeitpunkt durchaus mal eine Sache, die der Sache Gottes dienen kann. Aber das ist keine Basis, auf der man eine dauerhafte Arbeit strukturieren kann. Und ich war jung und heftig im Glauben und für mich zählte nur, ob es Menschen sind, die um jeden Preis Gott folgen. Und das habe ich gemerkt, dass sie das nicht machen. Dass sie viel zu viele Dinge zurückgehalten haben. Und da wusste ich, dort ist nicht die Tür offen. Und es ist wirklich über Jahre dort nicht ein Mensch frei geworden. Im Gegensatz zu allen anderen Orten rundherum. Überall hat Gott sich wenigstens ein, manchmal zwei, aus manchen Orten sogar mehrere Leute erweckt und hat die freigesetzt. Zeichenhaft. In diesem Ort nicht. Und das meine ich, eine geöffnete Tür. Das merkt man nämlich. Eine geöffnete Tür merkt man, dass Menschen echt im Innersten durch das Wort Gottes ergriffen werden und verändert. Daran kann man es erkennen. Geöffnete Tür in Philippi war Lydia, die Purpurkrämerin. Da gab es viel Widerstand und oft hängt das auch zusammen. Wir haben das ja einmal gelesen, hier in einer dieser drei ersten Stellen, dass da viel Widerstand und Leiden gewesen ist. Und in Philippi war das so. Da kommt die Magd mit dem Wahrsagegeist und widersteht dem Evangelium. Und die Leute werden ins Gefängnis geworfen, aber da ist auch eine Frau, vorher schon durch eine Vision angekündigt, in der Vision übrigens, und ein gewisser makedonischer Mann stand und sprach, komm herüber zu uns und hilf uns. Das war die Vision des Paulus. Und dann ist es kein makedonischer Mann, sondern eine griechische Frau. Nur so viel, was Visionen betrifft. Die sind schon präzise, aber auf ihre Weise. Da kann der Bruder eben auch eine Hebräerin sein. Versteht ihr? Also, da sehe ich was, aber es ist nicht das. Es ist nicht ein Spiegelbild. Und das fasziniert mich. Also ich muss sagen, ich habe das meiste gelernt im praktischen Leben aus der Apostelgeschichte. Das ist sowas von hilfreich, die Berichte der Apostel selber zu lesen. Also gerade was Führung betrifft, was die Wegführung Gottes. Wir beteten, um dorthin zu kommen, und der Geist Gottes verhinderte das. Steht nicht drin, wie. Dann suchten wir dorthin zu kommen und es ging nicht. Daraus schlossen wir, dass wir das machen sollten. Herrlich. Da steht nicht, und der Geist Gottes gab dem Apostel, der die meiste Erfahrung hatte, eine Weisung. Und alle ordneten sich ehrfurchtsvoll unter und priesen Gott. Sondern es ist eben, gehen, probieren, Versuch und Irrtum, lernen. Auch Apostel lernen. Herrlich. Die großen Apostelfürsten hatten 3,5 Jahre richtige Grundausbildung. Und da haben sie mehr als einmal schwerst versagt. Geh hinter mich, du Satan. Du sinnst nicht auf das, was Gottes ist. Petrus ein Ding abgewatscht gekriegt. Er schüttelt sich kurz und wenn alle dich verlassen, aber ich will dir dienen. Ja, ja. Einmal wirst du mich verleugnen, ehe der Hahn kräht. Schüttelt er sich wieder. Renn in den Hof des hohen Priesters. Habe ich doch gesagt. Alle sind sie, haben sie sich verpisst. Ich doch nicht. Ja, und dann. Ah, bist du nicht auch einer? Der hatte erwartet, dass die hohen Priester da kommen und sagen, ah, du bist der einer. Jawohl, und ich stehe zu meinem Herrn. Da kommt eine publische Magd. Ui. Und da war es das. Wisst ihr, das ist Lernen, Learning by Doing. Versuchen, Irrtum. Du aber, wenn du wiederhergestellt bist, stärke deine Brüder. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Das gehörte zur Wiederherstellung. Selbsterkenntnis. Das ist der erste Schritt der Wiederherstellung. Auweia. Ganz was anderes, als ich dachte. Und auch ganz anders, als ich dachte. Ich bin ganz anders. Er ist ganz anders. Wir haben so eine festen Bilder von uns, von unseren Mitgeschwistern und vom Herrn. Die muss er mal schütteln, bis sie wirklich passen. Und da geht es ohne Fehlgriffe schwerlich ab. Der große Apostel Paulus. Wir haben noch schon vorneweg Saulus, denn der große Saulus. Paulus heißt ja der Kleine. Saulus ist der Große. Passender Name. Saul überragte alle Männer des Volkes um Haupteslänge. So hat er sich gefühlt auch. Saulus von Tarsus. Diese Sekte des Nazareners ausrotten. Rechtgläubigkeit wiederherstellen. Da umstrahlt ihn ein Licht, er stürzt zum Pferd und eine Stimme, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Boah. Alle anderen denken, es hat gedonnert. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Boah. Er ist blind. Er muss geführt werden. Das ist Zittern, ja? Fertig mit sich. Fertig mit der Welt. Fertig mit dem Weltbild bis dahin. Und dann einer von den Publichen, die er vorneweg gerade noch in seine Gewalt ging, wollte, um sie gebunden nach Jerusalem wegzuführen. Der kommt an. Bruder Saul, der Herr sendet mich zu dir. Boah. Da ist echt was wieder auf die Füße gestellt. Nicht auf den Kopf. Da wird es auf die Füße gestellt. Da wird ein Mensch zurechtgebracht. Und dann nicht mit fliegenden Fahnen zurück und Petrus zu Füßen. Bruder Petrus, ich melde mich zum Dienst. Der Herr ist mir erschienen und ich melde mich jetzt an die richtige Front. Sondern 3,5 Jahre nach Tarsus. Zurück in die alte Heimat, wo nichts gilt. Ach, das ist der. Möchte gern, der in Jerusalem großen Macker gespielt hat. Ja, das ist nämlich... keiner ist ohne Ehre aus und seinen eigenen Vaterstand. Genau da schickt Gott ihn zurück. 3 Jahre in der Stille zu lernen. Grundlagen zu bauen. Dabei hat er schon Theologie studiert und das bei Gamaliel. Versteht ihr? Wiederherstellung, es ist ein wunderbarer Prozess. Aber das verändert uns wirklich. Wir sind danach nicht mehr dieselben Leute. Echt, das sieht man auch äußerlich. Ich schätze mal, dass das Bärtchen irgendwann wegkommt. Das sind so Dinge, wirklich, da kommt eine neue Kreatur. Da ist etwas, was Gott anders macht. Und das ist vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das sind andere Koordinaten, nach denen sich derjenige ausrichtet. Geöffnete Türen, das ist das, was, wo Gott uns dann hinsendet, hinwendet. Und das bedeutet, dass nicht mehr wir die Regeln bestimmen und sagen, da möchte ich aber jetzt hin. Und diese Stadt glaubt noch nicht, die werde ich jetzt erobern im Namen des Herrn. Ja, machst du mit? Hab doch dir immer schon die besten Vorschläge gemacht, oder? Nein, er sagt, wo es lang geht. Hier ist die Tür und übermorgen ist sie zu. Bitte schön, ganz woanders ist die nächste. Da wirst du gebraucht. Das verändert unser Leben. Das macht uns zu anderen Menschen. Aber es lohnt sich, weil Gott vorangeht und wir ihn nicht irgendwann gegen uns haben. Und die letzte Sache. Und das ist praktisch unser Dienst, den wir dann, wenn wir geöffnete Türen haben, zu verrichten haben. Wir bleiben gleich mal in diesem Kapitel 3 der Offenbarung. Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist eigentlich Inhalt unserer Predigt. Wenn wir denn geöffnete Türen vorfinden, dann ist unser Zeugnis von Jesus Christus ein persönliches, dass wir den Menschen auf ihn hinweisen. Und versteht ihr jetzt, warum ich so einen Widerwillen habe, solche soll ich das oder jenes machen, Fragen zu beantworten, wenn sie nicht wirklich eindeutig aus der Schrift hervorgehen. Das musst du ihn fragen. Ich bin noch nicht an seiner Stelle. Ich bin in seinem Auftrag, aber nicht an seiner Stelle. Und der Bruder X und die Schwester sowieso und der Prophet Y sind nicht an der Stelle Gottes. Sie sind in seinem Auftrag, wenn sie denn in ordentlichen Dienst tun. Das entbindet uns nicht von unserer Verantwortung, auf ihn persönlich zu hören und ihn persönlich zu suchen. Und das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, als irgendwo hinzurennen oder zu einer Konferenz zu fahren und sagen, ach ja, jetzt weiß ich alles. Der hat ja dort das gesagt und das frage ich dann den anderen um die Ohren. Das ist nämlich die Folge. Wenn ich weiß, was richtig ist, dann muss ich die anderen damit prügeln. Wenn ich aber den Herrn suche, dann macht mich das demütig. Eben, und dann komme ich zu einer bezogenen Individuation. Dann weiß ich, dass Gott zu mir das redet und zu meinem Nächsten kann er was anderes sagen, weil das Thema, was heute meins ist, seins von vorgestern oder übermorgen ist und nicht auch noch von heute. Versteht ihr? Deswegen stehen wir in Verantwortung für ihn persönlich. Und das gilt auch für ihr Leute. Wenn ich ein Wort habe, dann habe ich das für mich und nicht für meine Frau. Und wenn sie ein Wort hat, dann hat sie es für sich und nicht für mich. Wenn denn die Ausnahme ist, wir suchen ihn wegen einer bestimmten Sache gemeinsam oder ich frage her, was ist denn das? Ich beobachte etwas und ich verstehe es nicht. Ja?
Was ist, also ich habe, es gibt ja diese Bücher für Christen, wo man seine Gaben rausfinden kann, indem man Kreuzchenfragen beantwortet und so. Also ich habe ein bisschen daran gezweifelt, ob das vielleicht so ganz richtig sein kann, weil, aber ich, ist auch egal. Mhm. Es geht um diese Gabe der Ermahnung, also einander ermahnen. Mhm. Weil ich finde es teilweise schon schwierig, diese Unterscheidung zwischen Ermahnung, richten, verurteilen, also oder also weil es kann sich, dass die Grenzen sind ja sehr, sehr vage, ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich müsste jemanden ermahnen, weil ich sehe, dass es wirklich nicht gut ist und es, also wie auch immer.
Ja? Das ist ganz einfach.
Oder jemand kommt zu mir und meint, er muss mir was sagen und ich sage nö und dann kommt sie, ja, aber ich habe den Geist, also die Gabe der Ermahnung und ich
muss mir naja, sagen, das sowieso nicht. Also Ermahnung richtet auf. Richten richtet hin.
Also ist eigentlich, wenn jemand scheinheilig sagt zu mir, du weißt, ich muss dir das sagen und ich sage das, weil ich die Gabe der Ermahnung habe und wenn du das jetzt nicht änderst, bist du ungehorsam.
Ja. Das ist Manipulation. Das ist also kein, das ist wirklich, das ist nicht in Reden Autorität. Weißt du, wenn jemand diese Gabe hat, dann übt er das wahrscheinlich unbewusst aus. Ich sage einfach mal, ich bin so oft, ich weiß, dass ich die Gabe der Weissagung habe. Oft genug bezeugt und ich habe mich lange und frühzeitig danach ausgestreckt, um Gottes Wortes willen. Aber interessanterweise übe ich diese Gabe in der Regel unbewusst aus. Ich höre so oft, weißt du noch, damals hast du mir das und das gesagt. Und ich kann mich an die Gesprächssituation erinnern und das, was ich ihm unbedingt sagen wollte, aber das war nicht das, was hängen geblieben ist. Irgendein Nebensatz, an den ich mich überhaupt nicht erinnern kann, das war das Entscheidende. Das ist Geistesgabe. Dass ich, wenn Gott zu mir redet, und ich kann das wohl unterscheiden, wenn ich eine Vision habe, oder wie in dem Beispiel, was ich erzählt habe, wenn Gott, währenddem ich in der Predigt bin, eine Weisung erteilt, dann weiß ich natürlich, dass Gott geredet hat. Aber nur dann. Und ich kann nicht grundsätzlich sagen, weil der Herr zu mir geredet hat, oder im Namen des Herrn spreche ich oder sowas.
Aber wie gehe ich damit um, ohne aggressiv zu werden? Weil es gibt ja auch Leute, die sind sehr penetrant in dieser Art. Die kommen immer wieder, sagen immer wieder, also das, was du machst, ist nicht gut. Du solltest disziplinierter sein, du solltest dieser, du solltest das machen, ansonsten bist du ein Loser oder so als Beispiel. Und man ist erst vielleicht freundlich und sagt, du, ist doch mein Weg oder ist, ne, oder irgendwie so. Und dann irgendwann...
Vielleicht sollte man sollte dann gleich unfreundlich sein. Also... Man sollte gleich unfreundlich sein, wenn man weiß, dass jemand irgendwelchen Schmus macht. Echt? Wir, ihr Lieben, Christsein heißt nicht, jeden Verrückten freundlich anzulächeln. Und zwar ganz einfach. In den Sprüchen heißt es, antworte dem Narren nach seiner Narrheit. Damit er nicht weise sei in seinen Augen. Der nächste Vers. Antworte dem Narren nicht nach seiner Narrheit, damit du ihm nicht gleich werdest. Und eins von beiden kannst du immer raussuchen. Und beides passt.
Also zweitens, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt in der Einmal was schreibt und ich in seinen Ort und er schreibt, also, ja, möchte ich einpassen. Also soll ich dann in zwei Worte wiederwählen, also ich will jetzt dazu passen, aber nicht in der gleichen Sprache.
Ich kann beides machen.
Also ich nicht auf diese Sprache
Ja, interessanterweise hat die Therapie diese Regeln zutiefst aufgegriffen. Man nennt das erste Spiegeln. Ja? Einer erzählt mit Brustton der Überzeugung irgendwelchen Müll und ich sage bewusst im Brustton der Überzeugung noch einen größeren Müll. Vielleicht merkt das dann ja, was er von Müll erzählt. Oder aber einer ist so verrannt, dann muss ich aufpassen, dass ich das ihm nicht nachäffe. Dann denkt er vielleicht noch, oder dann fühlt er sich vielleicht noch bestätigt. Das muss ich richtig lernen, wann was angemessen ist. Und wie immer, Learning by Doing. Versuch und Irrtum. Ungefähr beim 45. Mal klappt es ganz gut. Echt nicht verzagen. Ran. Testen. bloß nicht eine riesen Verbeugung machen und sagen, oh Bruder, vielleicht habe ich dich beim letzten Mal gerichtet. Eigentlich war das gar nicht meine Absicht und irgend sowas. Also,
aber das ist doch sich entschuldigen.
Nein.
Wieso nicht?
Das ist scheindemütig.
Wieso? Wenn es mir leid tut, wenn ich jemanden so blöd angegrößelt habe und mich wieder
hin... Also wenn du ihn wirklich blöd angegrößelt hast, dann darfst du leid tun. Aber erst, wenn du das hundertprozentig weißt. Und ich sag mal dir, das sage ich jetzt dir, in anderen werde ich das Gegenteil sagen, aber dir muss ich das so sagen. Da du ja dich schon entschuldigst, wenn du nur 1% Fehler machst, dir gebe ich als Hausaufgabe auf, dich erst zu entschuldigen, wenn du 100% Fehler gemacht hast. Bei 99% Fehler noch nicht, denn dann ist der 1% richtig ganz wichtig. Ja. 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 Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt.
Steht aber auch an einer anderen Stelle, es ist gut, wenn man sich vorher, bevor das Gericht Gottes kommt, selber zu Gericht zieht.
Dann lass doch einmal das Gericht Gottes einfach über dich wegfegen. Ja. Und dann ist alles verbrannt, was nichts taugt, und dann kannst du sagen, oh Herr, danke für die Asche. Jetzt kannst du deinen Schweißbrenner draufhalten, jetzt ist nichts mehr da. Wirklich, das ist... Aber das wirst du merken, wenn du herkommst, da kommst du echt zurecht. Das werden wir üben. Das ist nicht ganz einfach, das ist aber echt wichtig. Weil diese Haltung, die sich da verfestigt hat, ist glaubenszerstörend. Und du bist eine Frau voll Glaubens. Und da hat der Teufel eine Methode gefunden, wo er dich in einen echten Teufelskreis gefangen hat. Er lässt dich einen Schritt gehen und dann sagt er, oha, der könnte aber falsch sein. Sei bloß demütig und entschuldige dich im Vorfeld, stellvertretend am besten für alles und jeden. Zieh deine ganze Familie da noch mit runter. Und wenn ihr alle unten seid, dann entschuldige dich dafür. Und so geht das dann weiter. Hört sich jetzt herzhaft an. Ich weiß, dass es sehr schlimm sein kann.
Ich wollte heute nach Hause fahren. Also ich war schon vorhin so weit, dass ich irgendwie gesagt habe, alles ist scheiße. Alles ist am Ende. Und ich
dann steht man kurz vorm Anfang.
Ich habe noch eine Sache, nämlich Vergleich der Erziehung der Warnung.
Ja.
Es gibt ja auch nicht wenige, vor allem hier in der liberalen Ecke angesiedelte Christen, die sagen, pass mal auf, wenn du jetzt zum Beispiel die 10 Gebote in die Erziehung so mit hineinfließen lässt, dass du dein Kind immer wieder, also jetzt nicht jeden Tag, aber in gewissen Abständen, doch mit diesen Dingen des Wortes Gottes konfrontierst, dann manipulierst du sie. Und dann entfremdest du sie von Gott. Hältst du das nicht für richtig?
Nein, also der Unterschied von Erziehung und Ermahnung ist folgendes. Erziehung ist tatsächlich Ziehen mit Seilen der Liebe. Ermahnung, Worte der Weisen sind wie Treibstacheln. Das ist Ermahnung. Guck dir meine Pferde an. Den einen kannst du vorne am Zügel fassen und der läuft hinter dir her. Manchmal nicht ganz lustig, aber geht. Und den anderen kriegst du fast nur bewegt wie ein Ochsen. Nämlich von hinten. Treibstachel ist ja ein Stecken mit vorne in der Spitze dran. Du kannst einen Ochsen rumzerren, wie du willst. Der schüttelt einmal den Kopf und dann fliegst du beiseite. Wenn du dem aber von hinten kommst und piekst ihn in den Hintern, der läuft. Und es gibt Kinder, die kann man ziehen mit Liebe und andere, die musst du treiben mit der Ermahnung. Wirklich, das entscheidet natürlich jedes Kind auch ein Stück mit. Aber auch nur ein Stück. Das ist auch wirklich manches Mal Veranlagung. Und deswegen erziehe einen Knaben seinem Wege gemäß. Und deswegen wieder, es gibt kein Allgemeinmittel, echt, Erziehung fordert uns Eltern schon ein bisschen zur Kreativität. Und manchmal auch ein bisschen sehr. Also gibt es nicht diese Methode, sondern da ist echt gefragt unsere Kreativität, unser Erfindungsreichtum, den Gott uns gegeben hat.
Das ist ja eigentlich alles, was jetzt in der Welt, sage ich jetzt ganz bewusst, passiert, diese ganzen Erziehungsfaktoren, weil das hat mich kaputt gemacht, ja? Echt, so. Das hat mich wirklich kaputt gemacht, weil ich wollte es richtig machen, dann bin ich zu der Stelle, der hat das gesagt, dann zu der nächsten, der hat das gesagt, und selbst unter Gläubigen ist es kühl und ist es hot, manche total Autorität, die wissen, lass dein Kind mit Liebe alles in die Freiheit und alles wird gut und streiten ist immer möglich. Und ich stehe immer dazwischen und weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Und
das sollst du auch nicht wissen, weil richtig und falsch eine satanische Unterscheidung ist. Du sollst gehen im Vertrauen auf Gott. Im Vertrauen, dass er auch deine Fehler zum Guten wenden wird. Mach doch mal Fehler und mach sie mal gerne. Doch. Hast du einen liebevollen Vater?
Ja,
natürlich. Ja. Ja, eben. Ja.
Wie den Amalen, ist es für meine Zeit lang zugekommen, dass ich das Wort zu sprechen vorkam. Da habe ich auch mal gehört, dass Amalen eigentlich auch nach unten teilt.
Ja. Und das hat mir leichter gemacht. Ja, wobei, weißt du, einen Faulen aus dem Bett raus zu ermuntern, ist auch nicht so, ist auch manchmal streng, weißt du?
Ja, aber mich persönlich
hat
das so ein bisschen gefühlt, wie diesen
Zaun nicht richtig
kriegen und so. Ja, ja. Und bis zu dem nächsten. Wenn ich das mal so ein Stück sehen kann, dass ich dann anders reinkomme.
Kinder, das nehmt es einfach wirklich mit ein bisschen Humor. In Eimer Wasser jemanden ins Bett zu schütten, ist nicht nur was Schreckliches, es ist auch witzig. Aber lass uns unsere Kinder oder lass uns, wenn wir im missionarischen Dienst stehen, Menschen Folgendes lehren. Siehe, ich stehe an der Tür, nicht ich, sondern Jesus, und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Lass uns Menschen in solche Entscheidungssituationen stellen oder sie darauf vorbereiten, dass Gott sie darin einstellt. Und sie haben die Entscheidung. Wenn jemand, Jesus macht eins, er steht und klopft. Und auch zwei Dinge, er steht und klopft. Er geht nicht gleich vorbei, weißt du? Er läuft nicht an einen Menschen vorbei, haut einmal mit der Faust gegen die Tür und guckt, ob der andere ihm hinterher rennt und ihn zurückzerrt. Nee, sondern er steht und er klopft. Und genauso sind von den Menschen zwei Reaktionen gefordert. Erstens hören und zweitens öffnen. Und es gibt Leute, die hören noch nicht mal. Und es gibt andere Leute, die hören und die öffnen nicht. Und bei beiden hat er keinen Platz. Ganz nüchtern. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer hört und auftut, zu dem gehe ich. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Jedem Menschen begegnet Gott. Mindestens ein, zwei Mal. Hiob 30 oder 31. Ja, wer mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, das geht noch einen Schritt weiter. Dann beginnt eine Beziehung. Mit dem Essen beginnt eine Beziehung. Letzte Stelle, am Ende der Offenbarung. Ihr merkt das, ich liebe das immer. Also wenn wir thematisch arbeiten, liebe ich, durch die Schrift zu gehen. Weil sich vieles tatsächlich erst aus dieser chronologischen Abfolge erschließt. So hat Gott sein Wort offenbart und so, also wenn wir schon thematische Untersuchungen der Schrift machen, dann in dieser, sag ich mal, Ehrlichkeit, dass wir schrittweise so vorgehen, wie Gott sich zeigt zu einem bestimmten Thema. Offenbarung 21. Ganz am Ende. Ja, einmal der Vers 25. Nee, vorher noch einer. Kapitel 21, Vers 15. Das ist das erste. Und dann Vers 25. Und die Stadt und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Und Vers 25, und ihre Tore werden bei Nacht nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Das erste ist bedeutsam. Wir hatten das ja in dem Propheten Hesekiel und es steht vorneweg auch im zweiten Mosebuch, dass alles, was Gott tut, ein bestimmtes Maß hat. Das kann ein Zeitmaß sein, das kann ein Raummaß sein. Das Werk Gottes ist nie indifferent oder unbegrenzt oder so. Ich finde das unglaublich gnädig, weil wir ja begrenzte Menschen sind, dass Gott eben auch ein begrenztes Werk hat und tut. Das heißt im Buch der Prediger, alles was er tut, ist unerforschlich. Und in unsere Herzen ist die Ewigkeit gegeben. Und die Ewigkeit wirkt ja erstmal unbegrenzt, aber das Wort Ewigkeit ist im Hebräischen Äon und bedeutet Zeitalter oder Weltzeit. Ja?
Ewigkeit bedeutet Weltzeit.
Ja. Also einen bestimmten, immer noch begrenzten Abschnitt. Und das ist das, was interessanterweise die Wissenschaft entdeckt hat, dass der Kosmos endlich ist. Ein in sich selbst gekrümmter Raum. Man weiß nicht, was dahinter ist und wie man weiß auch nicht mal, wie man sich das vorstellen soll. Man weiß nur, dass das Grenzen hat. Zeitalter, Weltzeit, Äon. Wir haben dafür kein richtiges Wort im Deutschen und sagen das dazu Ewigkeit. Und das, nur so ist ja zu verstehen, wenn es heißt, er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, was wäre das denn sonst für eine Bedeutung? Von Weltzeit zu Weltzeit, von Zeitalter zu Zeitalter.
Ja. Das ist das Problem, weil das ist jetzt so gut, weil ich habe die alten Bücher in Mose, deswegen habe ich das nie verstanden und habe dann die jüdischen Aussagen von den Pharisäern auch verstanden. Und er gab ihnen das Gesetz
für
alle Ewigkeiten. Da habe ich gedacht, ja toll. Und dann kommt der Jesus und sagt, ist okay, aber ihr müsst jetzt keine Opfer mehr bringen. Ja. Ihr dürft jetzt das Fleisch essen. Da habe ich gesagt, wie geht es denn, wenn das heißt in alle Ewigkeit? Deswegen konnte ich das Ganze auch nicht annehmen und habe dadurch auch Zweifel gekriegt über das Wort. Weil der Begriff Ewigkeit ist inner und immer.
Ja. Und das meinst du nicht. Es ist für die Zeit des Gesetzes. Und heute haben wir die Zeit der Nationen. Das ist das Zeitalter der Heiden. Deswegen ist Israel vorübergehend beiseite gesetzt. Das Zeitalter der Heiden währt unglaublich lange. Nach der Vorstellung der Apostel könnte sich das um einige Jahrzehnte handeln. Dann waren sie der Meinung, beginnt das Zeitalter der Wiederkunft Jesu. Und Gott verzieht die Verheißungen nicht, wie es etliche für einen Verzug halten, sondern er ist langmütig und gnädig und will nicht, dass jemand verloren geht. Das ist schön, ne? Ja. 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 Richtig, und in ihm ist deswegen die Zeit des Gesetzes erfüllt. Als die Zeit erfüllt war, ist, genau, in Christus ist sie auf eine andere Weise erfüllt. Für uns ist es, für die Menschen ist die Zeit des Gesetzes beendet mit Jesus Christus. Und es ist heute die Zeit der Gnade. Und trotzdem wird dabei nichts einfach hinten runterfallen gelassen, sondern es hat sich auf einer neuen Ebene erfüllt. Christus ist der zweite Adam, der Erstgeborene einer neuen Schöpfung, der nicht mehr dem Tod unterworfen ist, der mit Sünde nichts mehr zu tun hat. Das ist das Gewaltige. Und in dieses Werk sind wir mit hineingenommen. Das ist das Allergewaltigste. Und das ist für mich eine erstaunliche und entscheidende Sache. Auch diese neue Welt hat Ordnungen Gottes, hat Maße, hat, wenn man so will, Grenzen. Also ich sage mal, wir verlieren uns nicht. Das ist ja die große Angst und aus meiner Sicht die absolut berechtigte Angst von Kindern, die sagen, oh, das wird ja irgendwann langweilig, immer bloß singen und mit Palmen wedeln. Logisch, ja, das hat das hat eine neue Dimension, richtig buchstäblich, aber eben auch neue Ordnungen. Und das kann man mit unserer heutigen Erlebniswelt auch nur absolut unzureichend beschreiben. Deswegen heißt es, was kein Mensch gesehen, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und was in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und doch ist es nicht irgendwas, ja, also irgendein Brei, irgend so ein ewiger weißer Brei oder so, ja, wo ab und zu mal ein Engel kommt und schwebt an uns vorüber und nach 10.000 Jahren begegnen wir mal Abraham oder so, versteht? Also eine völlig andere Dimension. Und deswegen ist das für mich echt eine Offenbarung, dass es heißt, die Stadt hat Mauern und Tore und die haben ihr Maß ein ganz anderes. Ein goldenes Rohr. Wir erinnern uns, dieser in Leinen gekleidete Mann bei Hesekiel hat ein ganz anderes Maß, Fadenmaß. Und zum Schluss, und die Tore dieser Stadt werden geöffnet sein. Und zwar des Tags und Nacht wird nicht mehr sein. Das ist schön, ihr Lieben. Ich versuche das jetzt manchmal schon, abends die Haustür aufzulassen. Ja, das ist immer ein Vertrauensschritt. Danach wird es kein Vertrauensschritt mehr sein. Es ist offen. Ja.
Und was ist mit dieser Aussage, dass halt vor den Toren, also dieses Zähneknirschen sein wird und das heißt, es ist ja denen nicht, also ich meine, es ist wahrscheinlich ein ganz anderes Thema, viel zu umfangreich.
Nee, draußen sind nicht Zugang zu dieser Gemeinschaft haben Hunde, Zauberer, da gucken wir doch mal, wenn wir das hier falsch zitieren. Ne, 22, 15. Draußen sind die Hunde. Was sind Hunde? Keine Haustiere mehr erlaubt? Nein, Hunde sind abgefallen. Ein Hund kehrt zurück zu seinem eigenen Geschweig. Das ist die Bedeutung von Hund. Der Hund kehrt zurück zu seinem eigenen Geschweig. Und die gewaschene Sau sich im Kot zu wälzen. Das geht also. Nee, das steht in das ist Petrus. Offenbarung 22, 15. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Suche in die Stadt hineingehen. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen, draußen sind. Und wenn das, wenn die Stadt geöffnete Tore hat, heißt das, es gibt keinerlei Bedürfnis, da wieder rauszugehen, sondern nur noch das Bedürfnis, hineinzugehen. Aber die Gegenwart und Heiligkeit Gottes wird alles andere draußen halten. Das ist das eben, das ist das Faszinierende, was man hier schon erleben kann. Wenn wir vor Gott so leben, so hingegeben, da hat das Schweinische keinen Platz. Das bleibt draußen. Es muss vor der Gegenwart Gottes leben. Das ist gut. Ja.
Und zwar, ich habe mir dann vorgestellt mal, ist ja toll, dann komme ich in den Himmel vielleicht so, sitze dann da und freue mich und dann will ich draußen noch andere schreien. Und dann habe ich mir vorgestellt, das ist doch komisch. Ich meine, wenn Gott so ein großes, sag ich mal, Herz hat, ja, vielleicht, also, das passt für mich nicht so.
Nee.
Ich habe da eine Schwierigkeit.
Das passt 100%. Ich weiß warum. Gott und das Lamm wird alles sein. Nee, wir werden das nicht mehr hören. Wir werden so auf Jesus hin konzentriert sein. Wir haben das gestern gehört, du hast das gesagt. So hin auf Jesus. Wenn wir hier sein Werk tun, dann sind wir voll hin auf ihn konzentriert, wenn wir dann ankommen. Und so wird Gott und das Lamm dieses neue Jerusalem ausfüllen.
Es werden ja auch keine Tränen mehr dort sein.
Eben.
Und das geht einfach nicht, das widerspricht sich ja, wenn ich dann den irgendwen höre, den ich einmal gekannt habe, den ich geliebt habe, und ich höre den dann weinen, dann ist er auch natürlich, dass ich dann auch mit meiner Welt keine Tränen mehr sein.
Ja.
Aber wenn ich dann im Reich Gottes zum Beispiel eine Person, wo ich dachte, die wäre da, nichts finde, dann weiß ich, dass ich draußen ist.
Nee, dann weiß ich, dann wird meine Dankbarkeit, dass ich dabei bin, umso größer sein. Das ist es. Guck mal, jetzt vergleichen wir uns untereinander, immer noch, auch als Gläubige, vergleichen. Ist der besser als ich oder bin ich schon so weit? Und dann gibt es wieder ein Lied. Wenn nach der Erde leide, nach der Erde. Arbeit und Mühe, singen wir nachher mal. Da wird es nämlich klar. In dem blauen Liederbuch ist das. Da dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund aller Freude und Anbetung sein. Das ist das. Und das meine ich, ihr Lieben. Und das dazu fordert uns das Wort Gottes heute heraus. Nicht erst irgendwann, heute. Das ist das, was ich jetzt tagelang schon predige, wenn ich sage, Heiligkeit bedeutet, ihn anzuschauen. Und es stimmt, es geht ein Riss durch Familien, durch Ehen, durch Geschäftspartnerschaften. Aber dieser Riss geht hier und heute durch, nicht mehr später. Hier wird die Entscheidung getroffen für die Ewigkeit. Und die ist endgültig.
Dann glaubst du wahrscheinlich noch an die Allversöhnung, oder? Das soll ja auch so eine Glaubensrichtung geben, wo sie sagen, eigentlich letztendlich ist alles dann doch irgendwie...
Ja.
Und,
Moment, eine Reihe nach, was bitte?
Ich frage es noch mal, da steht ja, jeder, der hat ein Übel, übt
und tut. Ja.
Also, das noch tut.
Ja.
Eigentlich ist dann, was für das Ewigkeit, was ihr gebraucht habt,
eben, es ist nämlich der Vater der Lüge, ja, der Fürst dieser Welt hat ihr Herz verblendet. Das ist einfach eine traurige und eine entsetzliche Realität und sie umgibt uns doch. Und das ist das, was unsere heutige Zeit ja umso mehr prägt, dass wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit die Liebe in vielen erkaltet. Weil man es einfach nicht ertragen kann, wie boshaft das ist und wie viele abfallen. Und das kennzeichnet wirklich die letzte Zeit, dass der große Abfall kommt. Das ist wirklich wahr, es kommt nicht eine große Erweckung, es kommt ein großer Abfall. Und da sind wir heute am Tag der Gnade, heute, wo wir fröhlich miteinander sind. herausgefordert, mit ganzem Herzensentschluss beim Herrn zu verharren. Nur in dieser Herausforderung stehen die Gläubigen tatsächlich schon seit 2000 Jahren. Und standen sie schon zur Zeit Abrahams und Lots. Ja, die Entscheidung ist in jeder Generation aktuell.
Was würdest du jemandem sagen, der zuerst vielleicht auf der Richtung war, eben nicht als Gesinnung und jetzt in die Richtung geht und
Gar nichts. Nee, passt nicht. Das ist nicht das Thema. Wenn Gott mir nicht aufträgt, jemandem was zu sagen, werde ich mich nicht mit sowas streiten. Okay. Es ist nicht nütze, Wortstreit zu führen. Niemanden nützt das. Wir werden die Leute nicht überführen, wenn Gott nicht in ihnen eine Liebe zur Wahrheit geweckt hat. Und ich vertraue Gott, dass er gerecht ist und dass er jeden wirklich gerecht führt. Auch. Gerecht heißt seinen Wegen gemäß. Und für mich, ich habe an der Stelle für mich Verantwortung, für meine Familie begrenztermaßen, wenn sie noch klein sind, und für den Bereich, den Gott mir anvertraut hat, das festzuhalten. Vielleicht bin ich deswegen so ruhig, weil ich das schon über mehrere Generationen erlebt habe, so eine Haltung. Mein Großvater war ein Mann wirklich voller Liebe, voller Geduld. Also, wie ich gesagt habe, wenn er gepredigt hat, hat er Christus vor Augen gemalt. Es war einfach eine Freude, ihm zuzuhören. Es war lebendig, das war kein trockener Stoff. Es hat einen mitgenommen. Man war nach 2 Stunden nicht gelangweilt. Er hat gedacht, oh, so viel Zeit vergangen, könntest noch eine halbe Stunde hören. Und seine einzige Ermahnung war, Kinderlein, ich möchte euch mal alle beim Herrn sehen. Und mehr braucht es nicht. Mehr braucht es nicht. Das ist mein einziger Wunsch. Ach, ihr braucht noch nicht zum Geburtstag schenken. Ich möchte nur, dass ihr wirklich den Herrn Jesus lieb habt. Wirklich. Also so einfach ist es dann wieder. Weißt du, diesen Geschmack am Heiland. Diese Sehnsucht. Und die wird einmal geweckt und die wirst du im Leben lang auch nicht mehr los. Natürlich, man kann das abtreiben. Man kann das aus sich heraus verbannen. Man kann sein Herz so verhärten, wie das Judas getan hat. Durch den Betrug der Sünde. Aber das hat eine lange Geschichte. Da muss ich dann nämlich untreu gewesen sein, schon eine ganze Weile. Denn Gott lässt uns nicht einfach so fallen wie heiße Kartoffeln. Wir sind seine geliebten Kinder. Und wenn wir denn auch in der Gefahr stehen, abzufallen, dann sendet er sein Wort. Und wir müssen sehr, 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 sehr verhärtet sein, um das abzuweisen. Und deswegen sitzen wir nicht hier. Und wir müssen nicht am Ende dieser gesegneten Tage noch einen Zweifel da hinten anhaken und sagen, na, vielleicht bist du dann doch einer, der verdammt wird. Nein. Wir haben das Wort gehört und es ist ein Wort der Gnade. Und es ist ein Wort der Zurechtweisung. Und es ist ein Wort der Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also des Glaubenswachstums. Naja, dann wollen wir es auch tun. Ganz nüchtern, ab und zu mal lustig und wenn es nötig ist, auch mit ein paar Tränen. Na, wollen wir das so? In Jesu Namen. Amen.